Hallo, liebe Leute, ich freue mich riesig, euch zu meinem Podcast zu begrüßen, Privatlesung von und mit Lea Martin. Heute geht es um einen der wichtigsten Menschen in unserem Leben, den Vater. Ob anwesend oder abwesend, verkörpert er eine Größe, zu der es uns zieht, wenn wir die Symbiose mit der Mutter verlassen. In vielen Religionen wird Gott als Vater gedacht. In Familien erwarten wir, dass er Geborgenheit, Sicherheit, Orientierung vermittelt. Was aber, wenn dieser Vater sich ganz anders entpuppt, als jemand, der zutiefst verunsichert, weil er sich in seiner Vergangenheit als Herrenmensch fühlte? Ich freue mich, euch heute eine Frau vorstellen zu dürfen, die in ihrer Debüterzählung Vatertexte das Verhältnis zu einem Vater unter die Lupe nimmt, der ihr ein Leben lang fremd blieb und den sie doch liebt. Freut euch mit mir auf Margret Müller.
Oh, mon Papa, si bon, si doux, si généreux. Oh, mon Papa, que j'aime son sourire.
Ich habe das Tagebuch der Anne Frank gelesen, als ich 14 war, glaube ich. Und habe dann, als ich 16 Jahre war, in der Schule, auf dem Gymnasium, auf dem ich war, einen Flyer gefunden, dass die evangelische Schülerarbeit im Rheinland eine Fahrt nach Polen macht und auch eine Zeit lang in dem ehemaligen Konzentrationslager Majdanek bei Lublin mithilft, die Gedenkstätte zu erhalten. Und in dieser Zeit habe ich erstmal eine Menge Antworten bekommen auf meine Fragen, die in unserer Verwandtschaft eher nicht beantwortet wurden. Also, und das war so der Anfang von zu begreifen, was in der Zeit passiert ist, wo vorher irgendwie so ein Ahnen war und natürlich auch der Verdacht, dass in der Familie meines Vaters, also dass sie damit zu tun hatten eben und dass sie zu den Tätern gehörten und zumindest ja sehr, sehr unterschiedlich zu den Tätern gehörten, aber dass für mich klar wurde, das, was ich als Kind gespürt habe, dass das wirklich so war, also dass es nicht irgendetwas war, was ich mir so zurechtgelegt hatte oder so, ne?
Also ich glaube, können Sie sich erinnern, wie das war, als Sie bei dieser Reise in Majdanek, sagen Sie, waren Sie in der Gedenkstätte, wie das für Sie war?
Was damals gewesen ist. Aus heutiger Sicht denke ich, dass es ein Schock war.
Was gewesen ist.
Nee, von dem absoluten Tabuthema und von dem keine Antworten bekommen, bis hin zu diesen zu den Leichenbergen, also den Fotografien von den Leichenbergen und von den Schuhbergen und von den Sachen, die die Menschen da eben lassen mussten, bevor sie vergast wurden.
Und
gleichzeitig war es auch der Anfang von der Gewissheit, die ich, also dass ich gespürt habe, dass in der Zeit vom deutschen Faschismus eben diese Verbrechen passiert sind. Wir haben es in der Schule überhaupt nicht behandelt. Also ich bin auch aus einer Generation, wo dieses Thema erstmal auch völlig tabu war, erst später, als ich dann auf einer anderen Schule war, es war so eine etwas aufgeschlossenere Schule, kamen diese Themen überhaupt, wurden überhaupt diskutiert.
Das heißt, Sie haben auch das Tagebuch der Anne Frank nicht gelesen, lehrplanmäßig in der Schule, sondern aus eigenem Antrieb. Wie kamen Sie darauf?
Das weiß ich nicht, das habe ich irgendwie vergessen. Ich vermute mal, dass es durch meine Schwester kam, die hat ganz viel gelesen und ich habe überhaupt nicht gelesen als Kind. Das Tagebuch der Anne Frank war das erste Buch, was ich gelesen habe und ja. Ich nehme an, dass es irgendwie in der Jugendbücherei war. Also es war nicht bei uns zu Hause, das weiß ich ganz genau. Also kam nicht durch meine Eltern.
Und können Sie sich erinnern, wie das dann anschließend war? Sie sagen, Fragen wurden nicht beantwortet. Haben Sie Fragen gestellt? Also können Sie sich erinnern, dass Sie versucht haben zu sprechen über das Tagebuch der Anne Frank mit Ihrem Vater?
Ja. Und ich weiß, dass überhaupt keine Reaktion kam. Also nicht mal der Satz, ich will darüber nicht sprechen. Und das war genauso, als ich mich für diese Polenfahrt angemeldet habe. Das war aus der Sicht meines Vaters muss das sehr unangenehm gewesen sein. Aber er hat nichts dazu gesagt. Auch nicht, du fährst da nicht hin oder so. Gar nichts. Aber es war eine Mauer, von der ich damals wusste, egal was ich jetzt sage, die durchbreche ich nicht. Ich habe öfter Fragen gestellt, auch in meiner Kindheit gab es einen Bauernhof in der Eifel, wo wir öfters waren, bei der Schwester meines Vaters. Und wenn man aus dem Fenster hinten guckte, sah man eine gesprengte Brücke, die, also so ein Tunnel, so ein schwarzer Tunnel, und da hing so eine halbe gesprengte Brücke raus. Und das war die Stelle, wo, als die Alliierten Deutschland befreiten, kamen die unter anderem über diese Brücke, wollten die nach Deutschland reinkommen, und dann haben die deutschen Truppen diese Brücke noch gesprengt. Und das hat mich als Kind komplett beeindruckt, also dieses schwarze Loch. Meine Fragen waren natürlich, was ist da passiert, ne? Und ich habe nicht mal die Antwort bekommen, dass die gesprengt wurde. Also es war ein unglaublich dichtes Schweigen. Das ist, kann man sich heute, glaube ich, überhaupt nicht mehr vorstellen, weil Jugendliche sehr früh in den Schulen davon erfahren. Und ja, das war damals noch absolut nicht so.
Oh, mon papa, je trouvais au fond de ses yeux toutes les joies que les enfants désirent.
Sie fangen Ihr Buch an mit einem Zitat von Heinrich Böll, Wir kommen weit her. Das schreibt Heinrich Böll in einem Brief an seine Enkelin und knüpfen dann Sie mit Ihren Worten daran an und schreiben, so weit nun auch wieder nicht, vom Bergischen Land bis in die Eifel. Und wenn man das liest, dann hat das einen sehr humorvollen Klang. Sie holen dieses Pathos, mit dem das in den Worten liegt von Heinrich Böll, die Sie animiert haben, zu schreiben über ihren Vater. Sie holen die auf eine ganz interessante Weise, finde ich, so runter auf die Wirklichkeit und sagen, so weit nun auch wieder nicht. Und dann erzählen sie eben präzise die Geschichte ihres Vaters oder ihre Geschichte mit ihrem Vater. Das bringt mich zu der Frage, welche Rolle hat die Literatur in ihrem Leben gespielt, in ihrer Kindheit gespielt, die Literatur und der Humor? Sie hatten jetzt eingangs gesagt, Sie haben gar nicht so viel gelesen.
Nee, ja, in meiner Kindheit gar nicht. Da, ich glaube, da hatte ich nicht die Geduld zum Lesen. Also ich glaube, da musste ich mehr in der Natur unterwegs sein. Und das kam wirklich dann danach, so mit diesem ersten Buch, Tagebuch der Anne Frank. Und dann hat Literatur eine unglaublich große Rolle gespielt. Die war für mich quasi der Weg aus dieser Enge meiner Kindheit heraus. Und es gab ganz viele Bücher auch später, von denen ich den Eindruck habe, dass die Leute, die geschrieben haben, also mir präzise auf Fragen von mir geantwortet haben, als hätte ich mit ihnen gesprochen und an sie diese Frage gestellt. Also ich finde schon, dass Literatur oft mich einfach gerettet hat und in meiner Entwicklung unglaublich wichtig war. Das Thema, einen Vater zu haben, wie ich einen hatte, das ist ja auch heute noch nicht so, dass man da überall mit jemandem drüber spricht und so. Und diese wenigen Bücher, die es dazu gab, die waren für mich auch total wichtig. Und die sind ja auch erst in den letzten Jahren entstanden, ne? Wobei eigentlich müsste es wahnsinnig viel Texte darüber geben, weil es gab so viele Väter, die genau das im Krieg gemacht haben, ne? Also die eben Täter waren, und müsste ganz viel Literatur darüber geben. Aber
ich glaube, eines der ersten Bücher, das ich gelesen habe, war von Niklas Frank.
Genau, ja.
Das waren sehr dicke Bücher, das habe ich in Erinnerung, das ist immer sehr dicke und sehr schwere und sehr mächtige Bücher waren. Mhm. Und ihr Buch ist ein sehr schmales und lakonisches Buch demgegenüber. Das finde ich eben das Bemerkenswerte, dass sie eine ganz andere lakonische Herangehensweise haben und eben auch eine mit einem Humor, das würde ich jetzt nochmal nachfragen, wo ich mich frage, wo kommt dieser Humor her?
Das weiß ich natürlich nicht. Also ich glaube, dass das Humor in unserer Familie immer wichtig war. Also auch mein Vater hatte ziemlichen Humor. Und ich denke einfach, dass das Humor total wichtig ist. Also auch mit Humor zu sehen. Also das andere verengt ja unheimlich den Blick. Und mit Humor, finde ich, gelingt es einem auch ein bisschen so eine Distanz in Themen zu bringen, die einen sonst ganz schön verschlingen könnten.
Ihr Vater war Rheinländer, das Bergische Land, ist, kann man das noch als Rheinländer?
Da sind wir, als Familie haben wir da gelebt, aber meine beiden Eltern kamen aus der Eifel und sind aber ins Rheinland gezogen.
Ah ja, aber Sie sind sozusagen eine Rheinländerin, ja, dann sagt Rheinländer. Man ja so eine gewisse Frohnatur
ja,
nach.
Das stimmt. Ja, aus der Eifel kommt es nicht mit der Frohnatur, das ist eher, sind eher sehr ernst.
Ich habe Sie so verstanden, dass Sie eigentlich schon vor der Lektüre des Tagebuchs der Anne Frank gespürt haben, dass irgendwas dunkel ist in der Vergangenheit Ihres Vaters. Können Sie das beschreiben, was das für ein Gefühl war oder woher das rührte?
Also es waren auf der einen Seite Träume, die ich hatte als Kind. Ich habe sehr oft geträumt, dass Menschen in Uniform kommen, Männer in Uniform und meinen Vater abholen und dass unsere Familie bedroht ist, dass wir vielleicht weg müssten oder also jedenfalls bedrohlich ist. Und die andere Seite war, dass es so Bemerkungen gab, wie als wir zum Beispiel auf dem Bauernhof meines Onkels in der Eifel waren, dass mein Vater mir gezeigt hatte, wo im Schuppen sie damals, als die Amerikaner kamen, ihre Papiere, die Papiere vergraben hätten, damit man eben nicht sieht, dass sie Parteimitglied oder was weiß ich waren. Und ich denke, ich habe das als 9- oder 10-Jährige natürlich nicht annähernd begriffen. Aber was ich begriffen habe, dass es etwas gab, was mein Vater verbergen musste. Und ich denke schon, dass das neben so Bemerkungen wie, dass eine Tante mal gesagt hat, ja, dein Vater war ja in der SA. Das waren lauter so kleine Bruchstücke, die müssen sich in mir irgendwie angesammelt haben. Das kann ich jetzt nicht mehr genau sagen, aber ich weiß, dass ich innerlich darauf gefasst war, dass da was, also dass ich was herausfinden könnte. Und es war nicht so, dass ich da komplett überrascht war. Gar nicht.
Würden Sie sagen, Sie hatten eher Angst um Ihren Vater oder vor Ihrem Vater? Also diese Geschichte, dass er Ihnen gezeigt hat, wo er die Papiere versteckt hat, klingt ja eigentlich eher so, dass da war er derjenige, der Angst hatte, gefunden, entdeckt zu werden. Und kann mir vorstellen, dass sich das auf Sie als Tochter schon auch übertragen hat. Also dass es eher dann so eine Angst um den Vater ja auch gewesen sein muss.
Ich glaube, das war es als Kind auch. Also die Angst, dass die Familie irgendwie auseinandergerissen werden könnte oder so. Ne?
Hatten Sie jemals Angst vor Ihrem Vater?
Nee.
Also er war Ihnen gegenüber nicht in irgendeiner Form ein autoritärer, aggressiver oder abwertender Vater, den Sie gefürchtet hätten?
Also ich habe schon, denke ich, sowas gespürt. Er war aufbrausend manchmal, aber eigentlich war er im Wesentlichen ein liebevoller Vater.
Il me prenait sur ses genoux, ah quel bonheur! Il me parlait et m'amusait des heures.
Sie schreiben ja, dass er jemand war, der Herrenmensch-Ideologie anhing, zumindest als junger Mann während der NS-Zeit. Und ich stelle mir einfach vor, dass jemand, der vom Wertesystem, vom Gedankensystem her, die einen Menschen höher wertet als andere, wie verhält er sich seinen eigenen Kindern gegenüber, seiner eigenen Frau gegenüber? Ist das tatsächlich dann ganz anders und auf Augenhöhe und wertschätzend gewesen?
Das glaube ich nicht. Wertschätzend glaube ich nicht. Ich denke, dass mein Vater ganz sicherlich auch später kein zutiefst aufrichtiger Demokrat gewesen ist. Ich glaube, er war sehr widersprüchlich. Also es gab Kollegen, die aus anderen Nationalitäten kamen, die andere Nationalitäten hatten, mit denen er guten Kontakt hatte. Und ich kann das ganz schwer einschätzen, ob er noch später auch dieser Ideologie angehangen hat oder ob es für ihn selbst auch da einen Bruch gab. Das weiß ich nicht.
Darüber haben Sie auch nicht gesprochen mit ihm?
Nee, auch da hätte er nichts gesagt, also ganz bestimmt.
Wann ist er gestorben, in welchem Jahr?
1984.
Und was hat er gearbeitet?
Der war bei Bayer in Leverkusen, also als Chemiearbeiter. Und vorher Bauer, also kam aus der Landwirtschaft.
Ich meinte das mit der Frage der Abwertung von Frauen oder von Kindern schon bezogen auf Sie, also ob Sie sich erinnern können, dass er, was so ihre Person und ihre Wünsche anging, ob er da eher ein unterstützender und sie fördernder Vater war oder einer, der eher ihnen das Gefühl vermittelt hat, dass sie eher nicht so viel wert sind und es eher nicht so zu was bringen werden?
Nee, gar nicht. Also er hat, glaube ich, ziemlich viel von uns Kindern gehalten und ihm war super wichtig, dass wir eine weiterführende Schule besuchen können. Und das ist, also da war er gar nicht abwertend, aber er war abwertend, wenn es darum ging, bestimmte Freunde von uns, die ihm nicht gefielen, das war, da hat er auch nicht diskutiert, da hat er sehr stark sein Missfallen ausgedrückt, aber ich glaube, er hatte so beide Seiten. Ich glaube, er war sehr widersprüchlich in sich selbst.
Was waren das für Freunde, die er nicht mochte?
Männer mit langen Haaren, die nicht seinem Männerbild entsprachen. Und es hing stark an Äußerem, so, ne? Menschen, die, also, oder wenn ich einen Parker getragen habe in der Zeit, oder das fand er überhaupt nicht gut. Also der war schon an dem Punkt, glaube ich, ziemlich konservativ. Ich glaube, dass das mit den Wertungen im Prinzip für ihn so gewesen ist. Entweder die Dinge waren richtig oder sie waren falsch, schwarz oder weiß. Aber ich glaube, er hat das nie auf seine Kinder bezogen. Also die waren einfach toll. Also
die waren weiß.
Ja, die waren weiß.
Die waren weiß, weil sie seine Kinder waren.
Ja, so ungefähr.
Ja. Ah ja, okay. Sie sprechen in Ihrem Text Ihren Vater ja auch direkt an. Also da sind Passagen drin, wo Sie direkt mit ihm sprechen und zum Beispiel schreiben, in Vernichtungslager habt ihr sie geschleppt und getötet, weil sie Juden, Sinti, Roma, Homosexuelle oder Opfer der Euthanasie, religiös Verfolgte oder politisch Verfolgte waren. Sie erzählen Ihrem Vater in Ihrem Text von den Stolpersteinen, die Sie gemeinsam mit anderen verlegen, um an die Opfer zu erinnern. Sie tun damit praktisch in Ihrem Text etwas, was Sie zu Lebzeiten Ihres Vaters nicht tun konnten. Also Sie führen einen Dialog, den Sie sich gewünscht hätten. Ist das richtig?
Ja, und das war in den Texten für mich unglaublich befreiend, einfach diese Ebene herzustellen, die nie da war und die er auch nie gekonnt hätte. Aber ich habe dadurch für mich eine Realität geschaffen, indem ich ihm quasi in diesen Texten begegne und mit dem, was ich jetzt mache und ihn frage. Ich bekomme zwar weiter keine Antworten, aber die Fragen sind klargestellt.
Sie stellen die Fragen in einem Text, der jetzt veröffentlicht wird, der Buch wird und der damit ja auch nochmal eine andere Relevanz entfaltet. Also Sie schreiben damit für ein Publikum und bekommen ja hoffentlich dann doch auf die ein oder andere Art Antwort von dem Publikum, an das Sie schreiben. Eine der ersten Leserinnen war ich. Ich habe den Text gelesen und ich finde, dass Ihnen das sehr, sehr stark gelingt, eine ganz nahe Beziehung zu Lesenden, also zu mir als Leserin herzustellen. Dieses Gespräch, was Sie nicht mit Ihrem Vater führen konnten und was Sie praktisch ersatzweise in dem Text führen, habe ich empfunden, als würden Sie mit mir sprechen. Mhm. Und im Grunde haben Sie mir etwas gegeben, so wie Sie es vorhin gesagt haben, was Literatur kann, nämlich dass sie Antworten geben kann auf Fragen, die man sonst nicht beantwortet bekommt. So ähnlich habe ich Ihren Text gelesen. Für mich war der eine Antwort auf eine Frage, die mich auch immer beschäftigt hat, dieses wie lebt man, wie kann man leben mit einem Vater, der ein potenzieller Mörder war, also der in der NS-Zeit nicht nur angehört hat, sondern der aktiv das unterstützt hat und man weiß nichts Genaues, wie lebt man damit, und ich finde, auf diese Frage geben Sie eine sehr berührende Antwort, weil Sie in einem sehr engen Kontakt mit dem Leser sind, mit der Leserin sind. Ist Ihnen das bewusst?
Nein.
Interessant. Ja, Sie schreiben so Sätze wie, diesen Vater kann ich nicht alleine tragen und ertragen. Er muss verteilt werden auf die Nachkommen aller Täter. Und dann kommt im nächsten Satz, ich muss raus aus meiner Wohnung, muss einkaufen gehen. Mhm. Und das ist eine so große Nähe, die da entsteht. Es ist interessant, wenn Sie sagen, das ist Ihnen nicht so bewusst, weil Sie ein ganz großes, schweres Thema, grandios finde ich, verbalisieren. Und dann eben verknüpfen mit diesem, ich muss raus aus dieser Wohnung. Also da sind dann Sie mit Ihrem Körper in der Gegenwart. Ich finde, in Ihrem Text wird sehr schön deutlich, dass es nicht nur ein Thema der Vergangenheit ist, sondern dass es das ist eine Frage, die Sie in der Gegenwart beschäftigt und auf die Sie ja auch körperlich dann reagieren. Ihr Körper geht raus aus der Wohnung.
Wenn Sie das so mir hier so darlegen, dann kann ich das nachvollziehen. Aber es war mir nicht bewusst. Mhm. Also es betrifft ja erstmal nur meinen Umgang, und ich habe die Texte ja so Stück für Stück geschrieben. Sie haben sich mehr oder weniger aus mir rausgeschält, und erst im Nachhinein habe ich verstanden, dass das mehr ist als mein innerer Prozess mit meinem Vater, dass es mehr Menschen betrifft und dass es allgemeingültigere Fragen sind und
dass sie nicht rein privat sind.
Ja, privat sind sie nicht, ja. Ja, und gleichzeitig eben dieses Erstaunen darüber, wenn ich an der Stelle schreibe, diesen Vater kann ich nicht alleine tragen, er muss verteilt werden. Das ist natürlich ein Wunsch, der sich so nicht erfüllt hat, als ich die Texte geschrieben habe. Es gibt ja einfach wahnsinnig wenig Texte in der Art. Also man kann das nicht oft lesen, wie eine Tochter oder ein Sohn mit dem, was der Vater gemacht hat oder was sie auch nicht genau wissen, was er gemacht hat, wie sie damit umgehen. Wenn, dann sind das auch öfters so, ja, so eher soziologische Texte oder historische Texte, und das geht ja bei mir alles durcheinander. Also zusammen, durcheinander nicht, sondern zusammen.
Nee, durcheinander würde ich auch nicht sagen. Hm. Das ist das Gegenteil von durcheinander. Ich finde, Sie bringen eine große Klarheit oder eine große, Sie bringen Licht in ein Dunkel mit Ihrer sehr sparsamen Art der Worte. Denn mein Eindruck war deswegen auch bei Niklas Frank, viele Bücher, die ich kenne, sind einfach so dick und so mächtig, dass ich sie nicht zu Ende lesen konnte. Also ich habe sie dann viele Bücher habe ich angefangen zu lesen und habe dann aufgehört, weil ich mich von diesem Thema, ich musste dann auch immer raus. Also dieses Gefühl, das ist mir zu viel, zu dunkel, zu schwer. Und Ihr Buch habe ich an einem Stück durchgelesen und fühlte mich danach heller.
Oh, mon papa, si beau, si doux, si merveilleux, il comprenait la moindre de mes peines.
Damit kein falscher Eindruck entsteht, Vatertexte ist keine leichte Unterhaltungsliteratur. Es ist auch keine nostalgische Liebeserklärung wie die von Tino Rossi, die ihr zwischendurch hört. Ich habe Margret Müller gebeten, eine Passage aus ihren Texten für euch zu lesen, damit ihr selbst einen Eindruck bekommt.
Ein Bild von dir. Ein Bild von dir, immer schon an jedem Ort, bevor ich an dem Ort bin. Den Traum, dass in jeder neuen Wohnung, in die ich einziehen möchte, ein Bild von dir hängt, träume ich über viele Jahre. Ich öffne gespannt voller Freude auf mein neues eigenes Leben die Wohnungstür. Hier beginnt mein Leben, das eigene Leben, ohne deinen Einfluss, dein immer schon Dasein, deine Landnahme meiner inneren Landschaften. Jedes Mal das Entsetzen, wenn ich sofort im Flur als erstes dein Foto in einer ansonsten leeren Wohnung sehe. Ein Foto in der Machart der Machthaberfotos von Stalin, Hitler, Mussolini. Kein Entrinnen. Ich bin geschlagen, 7 Schwerter in meinem Rücken. Ich bleibe ohnmächtig, entkräftet am Boden liegen. Gebe auch diesen Ort auf. Hier kann ich nicht leben. Verseuchtes, kontaminiertes Gebiet, unbetretbar. Es gibt keinen sicheren Ort. Ich muss meine Kräfte sammeln und weiterziehen. Über Jahre dieser Traum. Als du stirbst, nimmst du diesen Traum mit. Du bist weg. Aber ich bin nicht frei. Die Fragen, wer du warst, bevor wir in dein Leben kamen, stellen sich schärfer, je älter ich werde. Sommer 1936, du bist 21 Jahre alt. Gibt es eine Spur von dir? Du warst Ordensjunker der Nazi-Kaderschmiede Burg Vogelsang. Die Junker wurden erwählt von der Parteiführung. Sie waren überzeugte Nationalsozialisten, die sich verdient gemacht hatten. In deinem Fall als Sturmbannführer der SA. Mit 21 Jahren verdient gemacht. Wann hast du angefangen mit deinem Hass, der Lust an der Gewalt und der Zerstörung? Wie lange Einschüchterung anderer, Gewaltausübung, Dominanz an vorderster Front gegen alle, die sich euch in den Weg stellten. Die SA, die Terrorgruppe, eine Art Bürgerkriegsarmee zur Durchsetzung des Faschismus. Du hast deine Stärke dafür eingesetzt, den Weg in ein Angstregime zu etablieren.
Verstehe ich das richtig, dass Sie bewusst in Ihrem Leben Ihre Stärke investiert haben für das Gegenteil, also für Demokratie, für
das hoffe
Schwächere?
Ich, ja, das hoffe ich. So zumindest war mein Leben bisher so, dass ich mich immer engagiert habe für Menschen, die weniger eine Stimme hatten als ich und die sich nicht so gut einbringen konnten, die benachteiligt waren durch viele verschiedene Sachen. Und ja, ich glaube, das ist, ist ein also ganz wichtiger Motor für meine Gewordenheit, ist die Geschichte meines Vaters, auf der eben auf der anderen Seite zu stehen, also auf der Seite, die sich für alle Menschen ein besseres Leben wünscht und eben nicht die Menschen teilt in solche, die besser oder schlechter sind. Also es gibt nur einen Mensch und das sind eben alle. Und das, denke ich, ist ein indirektes Erbe meines Vaters, obwohl er das vielleicht nicht so gewollt hat. Aber
oh, das ist eine Antwort auf dieses, ja. Auf dieses Erbe,
ja.
Oder? Sie schreiben, dass Sie 50 Jahre alt wurden, ehe Sie die Abkürzung SA nicht mehr mit Sturmabwehr wiedergegeben haben, fälschlicherweise, sondern mit Sturmabteilung. Und erklären dann auch, dass Abwehr, also diese freudsche Fehlleistung, einen Vater suggeriert, der Angriffe abwehren musste. Das ist der Vater, der sich verstecken musste vor anderen, der angegriffen wurde. Und ich finde, dass aus diesen Sätzen spricht ja eine tiefe Liebe zu ihrem Vater und auch sowas wie der Wunsch, diese Liebe zu beschützen. Ist das für Sie auch ein Motiv gewesen beim Schreiben? Also Sie haben gesagt, das hatte für Sie eine befreiende Wirkung, aber gibt es auch den Wunsch, etwas von Ihrem Vater und von Ihrer Liebe zu ihm zu beschützen?
Das war sicher nicht ein Motiv, diese Texte zu schreiben. Ich habe eher das Gegenteil erwartet. Ich habe eher eine viel größere Distanzierung von meinem Vater erwartet durch die Texte. Das ist aber nicht passiert, sondern ich konnte im Schreiben auch die Teile, also die ich als Kind gespürt habe, einfach eine starke Liebe zu ihm, und die konnte ich wieder spüren. Der Effekt der Texte war eher, dass ich wieder gespürt habe, was er mir als Kind bedeutet hatte. Das war dadurch, dass ich ihn komplett verdrängt hatte, war das für mich nicht mehr so spürbar. Und die Kunst war einfach diese Trennung innerlich zu vollziehen, also einen Vater zu lieben als Kind und gleichzeitig später dann zu verstehen, was er für ein Mensch war und wo er sich zumindest am Anfang für engagiert und eingesetzt hat. Und das also natürlich zu verurteilen und ganz stark abzulehnen und gleichzeitig diesen Vater, den ich als Kind geliebt habe, nicht im Nachhinein auch nochmal abzulehnen, sondern dieses Spagat auszuhalten, das ist die Zen-Spagat, ne? Das ist, glaube ich, das ist richtig schwer.
Wie war Ihr Verhältnis zu Ihrem Vater, als Sie erwachsen waren?
Das war einfach deshalb schwierig, weil er sehr krank geworden ist und sehr früh eigentlich schon. Und das trat eher in den Vordergrund, diese Krankheit.
Und dann die Sorge um ihn.
Ja.
Das heißt, es gab da auch nicht so eine Phase, wo Sie jetzt zerstritten gewesen wären oder wo irgendwie negative Gefühle eine Rolle gespielt hätten?
Doch, die gab es auch. Also die Auflehnung gegen seine manchmal unglaublich kategorische Art und dieses abwertende anderen Menschen gegenüber, wenn jemand in seinen Augen was falsch gemacht hat, da habe ich schon dann einfach gesagt, dass ich das nicht richtig finde und so. Aber es gab darüber keine Auseinandersetzung. Das konnte mein Vater nicht. Sich auseinandersetzen.
Zu Ihrer Familie gehören ja neben Ihrem Vater auch Ihre Mutter und zwei Schwestern. Das finde ich eben ganz interessant und wollte fragen, welche Rolle Ihre Mutter für Sie in dieser Auseinandersetzung mit Ihrem Vater gespielt hat.
Ich glaube, dass die Texte erst nach dem Tod meiner Mutter entstanden sind. Das ist schon auch ein Ausdruck davon, dass meine Mutter eher mit diesem Thema das nicht aktiv angegangen ist. Es war sicherlich nichts, wo sie gedrängt hat, was zu erfahren oder rauszufinden oder so. Ne? Das war nicht ihr Thema. Und ich denke auch, dass mich das eher ein bisschen zurückgehalten hat, so dass ich erst später diese Texte geschrieben habe. Aber vielleicht kommt auch noch dazu, dass ich dann nicht mehr berufstätig war und der innere Raum, den die Texte benötigt haben, der war dann da und vorher nicht so.
Seit wann schreiben Sie?
Also, dass ich so richtig jetzt wie diese Texte geschrieben habe, das ist das erste Mal. Aber ich komme vom kreativen Schreiben her und habe öfters in irgendwelchen kreativen Schreibgruppen kleine Texte geschrieben. Das ist schon bestimmt 20 Jahre, oder? Ja, so ungefähr.
Und jetzt doch noch eine Frage auch zur Form der Texte. Das hat sich für Sie so ergeben?
Ja. Also es gab kein Konzept in dem Sinn, dass ich wusste, ich fange damit an und dann kommt das, dann das, dann das. Es gab Bilder, zum Beispiel die Situation in der Scheune oder die Geschichten vom Schmuggeln. Das habe ich mir als Stichworte aufgeschrieben und dann sind aus diesen Stichworten die Texte entstanden. Aber immer eher so, dass ich angefangen habe zu schreiben und dann gingen die Sätze, die fädelten sich absolut aneinander, fast ohne Pausen. Und ich war oft selbst erstaunt dann, was ich geschrieben hatte. Also es ist eine seltsame Erfahrung gewesen.
Eine seltsame Erfahrung, dass das Unterbewusste, das ja eine große Rolle spielt.
Ja, und wie das vorgearbeitet haben muss. Also es können ja nicht die Texte von irgendwo herkommen. Ich habe sie ja schon geschrieben. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, sie waren schon in gewisser Weise fertig und haben dann ihren Weg nach draußen gefunden.
Ich bin sehr froh, dass die Texte von Margret Müller den Weg nach draußen gefunden haben und sehr dankbar, ihre Verlegerin sein zu dürfen. Vatertexte erscheint in Kürze im John Martin Literaturverlag, kann jetzt schon vorbestellt werden zum reduzierten Subskriptionspreis auf der Webseite www.johnmartin.de. Ich freue mich, dass ihr heute dabei wart. Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal. Seid neugierig, seid dabei. Ich freue mich auf euch, eure Lea.